ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Julia Nihari-Kazen.
Willkommen Ihnen allen.
Guten Abend.
Alle gegen einen. Ein ganzer Kontinent gegen Putin. So haben sich heute an die 50 Staaten gegen Russlands Krieg gestemmt. Doch bevor wir gleich zu diesem besonderen Gipfel kommen, wollen wir das anschauen, was dieses Treffen erst nötig macht. Und das sieht man in diesen Tagen wieder häufiger am Himmel über der Ukraine. Man kann nur ahnen, wie es ist, wenn man am helllichten Tag die Flugbahnen von Drohnen sieht und hofft, sich noch schnell in Sicherheit bringen zu können. Vergangene Nacht mussten in Kiew 3 Menschen, darunter 2 Kinder, sterben. Und zwar nicht, weil eine Drohne sie getroffen hätte, das Raketenabwehrsystem hält weitgehend stand. Doch es kann eben auch geschehen, dass Teile jener Raketen, die die Angriffsdrohnen abfangen, selbst vom Himmel fallen und Menschen verletzen oder gar töten. Das alles ist täglicher Terror für die Menschen in der Ukraine und macht es den Binnenflüchtlingen, wie hier in Tscherkassy, noch schwerer, die aus den besetzten Gebieten geflohen und nun heimatlos gestrandet sind im eigenen Land. Isabel Shayani.
Dima ist so einer, der lässt Menschen nicht hängen, auch gerade nicht. Hier in Tscherkassy hilft er Flüchtlingen, besorgt Medikamente für sie. Denn in dieser Region werden viele von ihnen abgeladen und zwischengeparkt. Bislang gibt es noch Platz. Die Situation der Binnenflüchtlinge in der Ukraine ist ein riesiges Problem, eher ein unsichtbares. Wo stranden die Menschen, die privat nicht unterkommen? In staatlichen Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, sowas. Und vor allem in Kindergärten, denn die sind ja zu wegen des Krieges und wegen der ganzen Luftangriffe. Wir reden von insgesamt 5 Millionen Menschen, die von zu Hause weglaufen mussten. In dem Wohnheim für Studierende leben nun 25 Flüchtlinge. 2 von ihnen arbeiten, die anderen bekommen so umgerechnet 50 € Hilfe im Monat. Und dann beginnt das große Nichts. In und mit so einem Nichts lebt Tamara seit einem Jahr. Sie hat irgendwie einen Draht zu Dima, der ihr Medizin für ihren kranken Mann bringt. Also die Regierung macht etwas, aber hier sehen Sie ja, dass es nicht reicht. Für die Pflege von ihrem Mann kriegt Tamara pro Monat etwa 12 €. Das ist nichts. Warten statt leben. Tamara pflegt ihren kranken Mann Michailo und der träumt immerzu von seinem weißen Omnibus, der noch in ihrem Garten steht, in der Nähe von Luhansk. Heute ist das russisch besetzt und nah an der Front. Hier nun hat nicht mal jeder einen eigenen Teller. Ich denke an mein Haus. Und ich denke, mein Gott, wir haben 2 Häuser und hier leben wir in einem kleinen Zimmer. Wir werden heimkehren. In einem, in 2 oder in 5 Jahren. Wir werden bestimmt heimkehren. Ich möchte an keinem anderen Ort leben als in meinem Donbass. Fremde in der eigenen Heimat wie Sie finden nur schwer eine Wohnung oder eine Arbeit. Sie haben keine Ersparnisse mehr und scheinen unsichtbar. Dabei nimmt ihre Not und damit der Druck auf die Gesellschaft zu, je länger der Krieg dauert. IOM ist die größte internationale Organisation im Land und beobachtet genau das. Die Ukraine erlebt derzeit eine regelrechte psychische und soziale Krise durch den Einfluss der vielen vertriebenen Menschen und der Betroffenen. Tamara teilt das Zimmer auch noch mit ihren beiden Neffen. Sie sind jetzt also zu viert. Der eine Neffe ist psychisch erkrankt, möchte nicht erkannt werden. Und der andere, Wladimir, lernt online, um Sanitäter zu werden. Ich bin reizbarer. Und vielleicht auch, weil ein Jahr vorbei ist und nichts hat sich getan. Das nervt hier. Wir müssen da durch. Uns an alles erinnern und sorgen und dann aber vorwärts gehen. Wenn Sie wieder zu Hause sind, sagt Tamara, sollen wir Sie besuchen kommen. Damit wir Ihr Haus auf jeden Fall finden, schreibt sie uns zur Sicherheit schon mal Ihre Adresse auf. Kolchosnaja Straße in Lysychansk.
Und nur 20 Kilometer entfernt von dem Land, in dem Russland gerade Krieg führt, kamen Sie heute in Moldau zusammen. 47 Staats- und Regierungschefs zum Gipfeltreffen der neuen europäischen politischen Gemeinschaft. So viele, dass sie fast nicht auf dieses Foto gepasst hätten. Familienfoto nennt man ein solches offizielles Bild. Und als eine solche Familie wollten sie sich auch präsentieren. Gemeinsam auch mit denen, die eigentlich enge Verbindungen zu Russland pflegen, sich aber doch mit den anderen in einem Punkt einig sind. Sie alle sind gegen den Angriffskrieg Putins. Markus Preis.
Er hat es nicht weit zum Gipfel in Moldau. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist am Morgen der erste Gast im kleinen Dorf Bulboka. Nur 20 Kilometer Luftlinie sind es von hier, vom Tagungsort zur Grenze seines Landes. Selenskyj wirbt für schnelle Beitrittsgespräche mit der EU und für Sicherheitsgarantien für sein Land. Die Ukraine ist bereit, Mitglied der NATO zu werden. Die Frage ist, wann die NATO bereit ist, uns aufzunehmen. Es braucht Sicherheitsgarantien, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachbarn, wie etwa Moldau. Es sind offene Diskussionen bei diesem neuen Gipfelformat. Vieles kommt auf den Tisch, ohne den Druck, sofort etwas beschließen zu müssen. Der Bundeskanzler und Frankreichs Präsident Macron etwa setzen sich mit Serbien und Kosovo zusammen. Das Ziel, die jüngsten Spannungen dort beruhigen. Doch die zentrale Frage des Tages bleibt, was kann man Selenskyj und der Ukraine anbieten? Langfristig ist die einzige Sicherheitsgarantie, die wirklich funktioniert, alle Graubereiche in Europa zu beenden, alle Unklarheiten. Die einzige Garantie ist die NATO. Doch das zu versprechen oder es auch nur anzudeuten, der Bundeskanzler hält sich heute erkennbar zurück. Deutschland wolle aber nachdenken über Garantien für eine Friedensordnung nach dem Krieg.
Jetzt ist allen klar, dass es jetzt darum geht, die Ukraine zu unterstützen und dass gerade auch in der jetzigen Situation es nicht darum geht, eine Mitgliedschaft zu begründen.
Aber auch nach dem Krieg ist für Scholz ein NATO-Beitritt der Ukraine offenbar nicht gesetzt. Er verweist heute auf Beschlüsse von 2008.
Es gibt sehr klare Kriterien für die Mitgliedschaft. Dazu steht zum Beispiel drin, dass man keine Grenzkonflikte hat.
Und dann beißt sich der Kanzler selbst auf die Lippe, um nicht noch konkreter zu werden. In Moldau ist spürbar, dass eine weitergehende Diskussion beginnt über eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur. Der französische Präsident kündigt bis zum NATO-Gipfel in einem Monat Ideen dazu an. Selenskyj hat die schon. Es wäre ein klares Signal, wenn wir Sicherheitsgarantien bekämen. Und man sagte, diese Garantien gelten so lange, bis die Ukraine in der NATO ist. Offene Diskussion, einen echten Austausch, mehr Klartext, das hatte man sich gewünscht für diesen Gipfel in Moldau. Und Selenskyj ließ sich heute nicht zweimal bitten, 20 Kilometer vor seiner Haustür.
Matthias Deiß war heute auf dem Gipfel in Moldau dabei. Matthias, es ist ja allen klar, dass die Ukraine keine NATO-Perspektive hat, solange dort Krieg herrscht. Wie also könnten Sicherheitsgarantien überhaupt aussehen?
Nun, Karin, das haben wir den Bundeskanzler heute gleich mehrfach gefragt, aber Olaf Scholz will einfach nicht konkret darauf antworten. Solange der Krieg tobt, sagt er, sei es zu früh, über die Sicherung des Friedens in Friedenszeiten zu sprechen. Es war Präsident Macron, der französische Präsident, der etwas konkreter geworden ist. Er hat gesagt, es könne am Ende mehr sein, als man Israel garantiert und weniger als die Garantien einer NATO-Vollmitgliedschaft. Und wie das genau aussehen könne, das wolle er bei seinen Treffen mit Scholz im Juni weiter besprechen und dann in größerer Runde beim nächsten anstehenden NATO-Gipfel in Vilnius im Juli.
Ein anderer Konflikt, der kriegerisch werden könnte, ist der zwischen Albanern und Serben im Kosovo. Da scheint man einer Lösung näher gekommen zu sein.
Na, zumindest ist hier etwas gelungen, was man vorher so jedenfalls nicht sicher planen konnte, nämlich Serbien und Kosovo an einen Tisch zu bekommen. Man hat beide gemeinsam ins Gebet genommen, Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz gemeinsam, und hat noch mal insistiert. Scholz hat danach gesagt, die Lage sei weiter sehr ernst und beide Seiten müssten jetzt über ihre Schatten springen. Der Plan jedenfalls sei klar, jetzt gemeinsam Neuwahlen in den betroffenen Gebieten unter Beteiligung der serbischen Minderheit zu organisieren. Der Plan sei klar, das Ziel beschrieben, ob es am Ende klappt, das ist hier heute noch nicht klar geworden.
Matthias Deiß aus Chișinău, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, vielleicht fand es der Kanzler ganz angenehm, mal wieder weg zu sein von zu Hause und seinen Kompagnons. Denn zu Hause gibt's viel Streit und die dauernde Erwartung, dass er diesen schlichten soll. Seit Monaten wird um das Heizungsgesetz von Klimaminister Habeck gerungen. Wobei gerungen ist viel zu milde, wenn man bedenkt, mit wie viel Misstrauen gerade FDP und Grüne einander seither begegnen. Nun hören wir, dass es womöglich noch diese Woche eine Einigung geben soll. Doch der Schaden ist längst da und deshalb ist besonders interessant zu hören, wie der ARD-Deutschland-Trend heute ausfällt. Den hat wie immer Ellen Iné. Ellen, was halten denn die Deutschen von dem derzeit umstrittensten Gesetz?
Also sie blicken da sehr kritisch drauf. Erstens, nur knapp ein Viertel fühlt sich richtig informiert über das Heizungsgesetz, was da in der Planung ist. Zweitens gibt es einen durchaus bangen Blick auf den eigenen Geldbeutel. Schauen wir uns mal diese Aussage an. Ich mache mir Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen mich finanziell überfordern. 67% bejahen diese Aussage, also gut zwei Drittel. 28% haben diese Sorge nicht. Und drittens steckt ja noch was ganz anderes da drin, nämlich die Frage, muss man hier mit Verboten arbeiten oder sollte man durch hohe Preise bei CO2-Emissionen zum Beispiel den Markt die Gestaltung übernehmen lassen? Deshalb haben wir diese Aussage abgefragt. Ich finde es richtig, dass der Staat klimaschädliche Heizungen in absehbarer Zeit verbieten will. 45% sind für ein solches Verbot, 49% sind dagegen. Das heißt, da sind die Deutschen tatsächlich gespalten bei dieser Frage. Und nun gibt es ja eine Partei, die FDP, die ist besonders hart gegen Verbote. Deshalb wollten wir auch wissen, wie die einzelnen Ampelparteien aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger bislang das Heizungsgesetz erklärt haben. Welche der drei Regierungsparteien überzeugt Sie in der Diskussion über die Umstellung auf klimaschonende Heizungen am meisten? Die SPD, von der SPD sagen das 10% der Befragten, von den Grünen sagen das 14%, von der FDP 19%, aber Achtung, 47%. Fast jeder Zweite sagt, keine der drei Parteien hat mich richtig von diesem Heizungsgesetz überzeugt bis hierhin. Also da würde ich sagen, da ist wahrscheinlich noch etwas Überzeugungsarbeit nötig.
In der Tat. Wie wirkt sich denn das auf das Bild der Ampel insgesamt aus?
Also tatsächlich ist natürlich Wirtschaftsminister Robert Habeck in seinen Beliebtheitswerten am Runtergehen, genauso wie andere Mitglieder der Bundesregierung. Aber auch der insgesamte Blick ist durchaus kritisch. Und Sie kennen ja wahrscheinlich das berühmte Zitat des Bundeskanzlers von Olaf Scholz, der sagte, wer Führung bestellt, der wird diese auch bekommen. Deshalb haben wir diese Aussage hier abgefragt. Olaf Scholz müsste die Richtung in der Bundesregierung klarer vorgeben. 84% wünschen sich das, also eine deutliche Mehrheit. Und fast genauso viele sagen, SPD, Grüne und FDP brauchen zu lange, um Lösungen zu finden für die anstehenden Probleme. Also, da kann man sagen, noch keine richtig optimale Arbeit in der Bundesregierung. Und das führt auch zu einem sehr schlechten Urteil bei der Zufriedenheit insgesamt mit der Bundesregierung, die wir jeden Monat abfragen. Aktuell auf einem Tiefstwert in dieser Legislatur gucken wir auf den Zeitverlauf. Im Januar 2022, als die Ampelregierung die Arbeit aufgenommen hat, 46% Zufriedenheit. Dann im März, zwei Monate später, da war schon der Ukraine-Krieg, 56% Zufriedenheit. Aber seitdem geht es eigentlich kontinuierlich bergab. Zuletzt im April 27% und jetzt nur noch 20% Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung. Also nur noch jeder Fünfte, das ist tatsächlich der schlechteste Wert für die Ampel, den wir hier gemessen haben.
Und schlägt sich das auch in der Sonntagsfrage nieder?
Diese Stimmung spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wieder. Wenn schon jetzt am Sonntag der Bundestag gewählt werden könnte, dann käme die SPD auf 18%. Ein Punkt mehr im Vergleich zum Vormonat, aber natürlich deutlich schlechter als ihr Bundestagswahlergebnis vom September 21. Die Union aktuell bei 29%, ein Punkt schlechter im Vergleich zum Vormonat. Die Grünen 15%, minus ein Punkt. Die sind übrigens fast bei ihrem Bundestagswahlergebnis damit wieder angekommen. Die FDP unverändert bei 7% hier in der Sonntagsfrage, aber auch schlechter als ihr Bundestagswahlergebnis. Und die AfD plus zwei Punkte nach oben, 18% jetzt auf zweiter Position mit der SPD zusammen. Die Linkspartei bei 4%, ein Punkt weniger, wäre nicht im Bundestag vertreten. Ja, die AfD mit 18% ist es der beste Wert, den wir im Deutschlandtrend für die Partei hier gemessen haben. Deshalb wollten wir von den Wählerinnen und Wählern wissen, die ihr Kreuzchen bei der AfD machen würden, aus welchen Gründen sie das tun. Gucken wir auf die Motivlage. Aus Überzeugung für die AfD und ihr Programm machen das 32%, also knapp ein Drittel der AfD-Wähler, die wir jetzt aktuell befragt haben. Aber aus Enttäuschung über die anderen Parteien 67%, also gut zwei Drittel. Das heißt, deutlich mehr AfD-Wähler sind enttäuscht von den anderen Parteien und nicht so sehr überzeugt vom eigenen Programm. Und wenn man nach den Themen fragt, die bei dieser Entscheidung im Vordergrund stehen, dann kommt an erster Stelle der Nennungen das Thema Migration und Einwanderung. Das ist ja ein Leib- und Magenthema der AfD, muss man sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise weiterentwickelt. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Danke, Elnini.
Danke nach Hamburg.
Auch unser nächstes Thema ist eines, bei dem sich die Ampelregierung wird beweisen müssen. Geht es doch um nichts Geringeres als um die Frage, ob wir immer dann, wenn wir medizinische Hilfe benötigen, diese auch schnell und bestmöglich erhalten. Dass es eine Reform der oft ineffektiven und defizitären Krankenhauslandschaft geben muss, darüber sind sich Experten und auch alle politischen Lager einig. Gesundheitsminister Lauterbach hat die Richtung vorgegeben, doch aus den Bundesländern kommt Kritik an seinem Plan. Sie fürchten ein Kliniksterben, insbesondere in ländlichen Regionen. Immerhin, heute hat ein Treffen Lauterbach, Bund und Länder zusammen etwas näher gebracht. Viktoria Kleber.
Neue Knie sind Alltagsgeschäft für die Ärztinnen und Ärzte in Bützow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Warnow-Klinik ist spezialisiert auf Orthopädie. Kaputte Gelenke gibt es hier genug zu operieren und dennoch macht die Klinik Verluste. Die Pläne für die Krankenhausreform sorgen hier für Verunsicherung.
Dann, wenn mich heute ein Wirtschaftsprüfer fragt, wie sieht dein nächstes Jahr aus, muss ich sagen, das kann ich dir nicht sagen, weil ich kenne die Parameter nicht. Das macht es sehr schwierig.
Um die Parameter, wie viel Geld für welche Leistung, darum ringen Bund und Länder heute in Berlin. Für den Bundesgesundheitsminister wohl das wichtigste Projekt seiner Amtszeit.
Doch notwendig, dass wir schnell sind, weil sehr viele Krankenhäuser sind existenziell jetzt bedroht, können ohne die Reform nicht klarkommen.
Bund und Länder sind sich einig, sie wollen ein neues Finanzierungsmodell. Die sogenannte Vorhaltepauschale soll 60% der Klinikfinanzierung ausmachen. Das bedeutet, für Personal, Betten und technische Geräte erhalten die Kliniken einen festen Betrag. Das restliche Geld kommt über die Fallpauschalen, also dann, wenn Patientinnen oder Patienten behandelt oder operiert werden. Behandlungen sollen künftig nur noch abgerechnet werden können, wenn dem Krankenhaus eine bestimmte Leistungsgruppe zugeteilt wurde. Dafür muss beispielsweise besonders qualifiziertes Personal oder medizinische Ausstattung vorhanden sein.
Unsere Botschaft ist, dass jede Leistung, egal welche sie ist, dort, wo sie angeboten wird, eine Spitzenleistung ist. Bloß nicht jede Form der Medizin wird angeboten, weil Mindestmengen, Spezialitäten, Komplexität von Eingriffen einfach nicht überall gleicherweise vorgehalten werden können.
Und auch darüber, wer entscheidet, wo es künftig noch Krankenhäuser gibt, hat man sich nun verständigt. Lauterbach hatte die Länder mit eigenen Vorstellungen verärgert.
Dass jetzt beide begriffen haben, was man darf und was man nicht darf. Also vollkommen klar ist, die Länder haben den Hut auf in der Krankenhausplanung. Das ist unser Job.
Uneinig sind sich Bund und Länder weiterhin über die von Lauterbach geplante Einführung von Versorgungsstufen.
Bei den Leveln werden wir keine Freunde mehr.
Da kommen wir nicht überein.
Konkret will Lauterbach, dass Krankenhäuser der Grund- und Notfallversorgung flächendeckend eine wohnortnahe Versorgung garantieren. Bei der Regel- und Schwerpunktversorgung sollen Fachkrankenhäuser zusätzliche Leistungen wie komplizierte Operationen anbieten. Maximalversorgung sollen hochspezialisierte Universitätskliniken bieten. In Bützow in Mecklenburg-Vorpommern haben sie Sorge, dass sie durch Lauterbachs Pläne keine Knie und Hüften mehr operieren und nur noch Grund- und Notfallversorgung abdecken dürfen.
Zur geplanten Krankenhausreform hat Vera Wolfskämpf vom Mitteldeutschen Rundfunk diese Meinung.
Es gibt noch Hoffnung für den Patienten. Diese revolutionäre Therapie muss die schwächelnden Krankenhäuser retten. Denn die Diagnose ist niederschmetternd. Mehr als die Hälfte der Kliniken schreibt rote Zahlen. Deshalb entscheidet oft nicht die Qualität der Behandlung darüber, was sie anbieten, sondern wie viel Geld sich damit verdienen lässt. Der Bundesgesundheitsminister hatte nichts weniger als eine Revolution versprochen. Erst drohte die im üblichen föderalen Verantwortungsgerangel unterzugehen. Doch Bund und Länder konnten sich nun doch auf eine gemeinsame Behandlung einigen und die würde das System wirklich revolutionieren. Erstmals soll es bundesweit die gleichen Qualitätsstandards geben. Wenn mein Knie operiert werden muss, ist es dann egal, ob ich in einer Großstadt in Bayern oder auf dem Land in Sachsen-Anhalt wohne. Denn wenn ein Krankenhaus die Knie-OP anbietet, muss es entsprechend Personal und Technik vorhalten. Im besten Fall ist das ein Gewinn für beide Seiten. Gute Qualität für die Kranken und die Klinik bekommt diese Leistung sicher bezahlt. Ohne bittere Pille kommt aber auch diese Therapie nicht aus. Für spezielle Behandlungen müssen die Menschen weiter fahren. Und wenn eine Klinik die Qualitätskriterien nicht erfüllt, darf sie bestimmte Leistungen nicht mehr anbieten. Wahrscheinlich wird auch das eine oder andere Haus schließen. Doch weil es nicht mehr Geld für das ohnehin teure Gesundheitssystem gibt, ist eine Spezialisierung notwendig. Damit die Kliniken nicht schon vorher ungeregelt pleite gehen, müssen sich Bund und Länder nun schnell auf die Reform einigen. Und sie sollten die revolutionäre Therapie nicht mit zu vielen Ausnahmen verwässern. Für die Menschen geht es um die Gesundheit und für die Krankenhäuser ums Überleben.
Die Meinung von Vera Wolfskämpf. Und damit gleich zur nächsten Baustelle. Über unser ungenügendes Bildungssystem reden wir mittlerweile schon so lange, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als null Punkte zu vergeben. Denn was die Politik bislang tut, ist viel zu wenig, um den Bildungsnotstand abzuwenden, vor dem jetzt ein breites Bündnis warnt von Eltern, Lehrern, Schülerinnen und anderen, die sich damit auskennen. Damit nicht noch mehr Kinder auf der Strecke bleiben, braucht es Pädagogen, Sozialarbeiterinnen, Computer, saubere Toiletten, also unterm Strich eine Summe mit sehr vielen Nullen. Aus der Schule berichtet Peter Sonnenberg.
In der Grundschule geht's ums Lesenlernen, um Schreiben und um Rechnen, wenn ringsum alles stimmt. Für ein Drittel aller Schulanfänger aber geht es erstmal ums Deutschlernen, um Stillsitzen oder darum, überhaupt in der Schule aufzutauchen. Dann, wenn das häusliche Umfeld mehr nicht hergibt, wenn Eltern keine Zeit haben, selbst kein Deutsch sprechen oder ihre Kinder nicht in die Kita geschickt haben.
Dann guckst du hier nach, wie viele Stufen.
Clarissa Fracke unterrichtet seit 23 Jahren. Sie liebt, was sie tut, erzählt sie, aber ihr Beruf wird immer schwieriger, weil immer mehr Kinder ihrem Unterricht nicht folgen können. Sie bräuchte ständig eine Integrationshelferin an ihrer Seite, wie bei Kindern mit Behinderungen üblich. Aber dafür fehlt das Personal.
Ich bemühe mich redlich und ich hoffe, dass ich in meinem Job nicht schlecht bin und dass ich alle im Blick behalte. Aber ich würde von mir nicht behaupten, dass ich eingerecht werden kann.
Im Durchschnitt kommen die Kinder mit einem halben Jahr Entwicklungsrückstand in die Schule, sagt der Rektor. Das müsse die Schule in der ersten Klasse ausgleichen.
Wir brauchen ein verpflichtendes Schuleingangsjahr für die Grundschülerinnen und Grundschüler. Das heißt, ein Jahr Null vor der Klasse 1, wo die Kinder verpflichtend sozusagen schon in die Schule kommen, gemeinsam mit Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam 3 bis 4 Stunden etwa pro Tag verbindlich so eine Art Vorbereitung auf die Schule haben.
Wenn alle bessere Schulen fordern, muss mehr Geld ins System, sagt er, vor allem für mehr Lehrer.
Wir müssen Werbung machen, wir müssen den Beruf attraktiver machen, wir müssen die Arbeit an den Schulen und in den Kitas attraktiver machen, dann gelingt das.
Eine echte Bildungswende soll her. Eine Initiative aus Bildungsverbänden, Eltern- und Schülervertretungen und Gewerkschaften fordert öffentlich eine 100-Milliarden-Euro-Spritze plus jährlich 10% des Bruttoinlandsproduktes für die Bildung.
Es ist ein Auftrag an die Politik, unser Bildungssystem zukunftsfähig zu gestalten. Und die 100 Milliarden oder die 10% des Bruttoinlandsproduktes, das sind Marken, die wir gesetzt haben, an denen kann man sich orientieren.
Doch manche Schulen können nicht warten, bis vielleicht irgendwann aus vielen Milliarden viele neue Lehrer geworden sind. In der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen drohen dieses Jahr 40 Erstklässler die Versetzung nicht zu schaffen. Die meisten sprechen schlecht oder kein Deutsch. 98% der Schüler haben einen Migrationshintergrund.
Ich hatte letztes Jahr 23, 24 Erstklässler, die Ziele nicht erreicht haben. Jetzt habe ich 40. Das ist ja schon ein Anstieg. Und der Anstieg ist aber, wenn man Ludwigshafen in Schulen guckt, nicht nur hier an der Gräfenau-Schule, sondern wirklich in allen Ludwigshafener Schulen, wo das Nichterreichen der Lernziele gerade auch in den ersten Klassen zunimmt.
Barbara Mächtle schrieb einen Hilferuf an das rheinland-pfälzische Bildungsministerium. Das genehmigte für den Rest des Schuljahres 26 Förderstunden durch zusätzliche Lehrkräfte. Gut, sagt die Rektorin, aber das Problem werde so nicht annähernd gelöst. Die Frage nach dauerhafter Hilfe blieb unbeantwortet.
Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten mit dir, Julia.
Ja, in Kapstadt sind Vertreter der 5 BRICS-Staaten zusammengekommen. Das sind neben dem Gastgeber Südafrika, Russland und die Schwellenländer China, Indien und Brasilien. Die Staatengruppe versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Interessen. Bei dem Treffen wird unter anderem darüber diskutiert, die BRICS-Gruppe weiter zu vergrößern. Interesse an einem Beitritt haben mehr als 20 Staaten, darunter der Iran und Saudi-Arabien. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn reden beide Seiten offenbar wieder miteinander. Nach Informationen der deutschen Presseagentur vereinbarten die Spitzen der Verhandlungsdelegationen ein Treffen, bei dem sie Kompromissmöglichkeiten ausloten wollen. Die offiziellen Tarifverhandlungen hatte die Bahn abgebrochen, nachdem die Gewerkschaft EVG deren jüngstes Angebot als unzureichend zurückgewiesen hatte. Daraufhin hatte die EVG Warnstreiks als unausweichlich bezeichnet. Einen Monat nach dem Start ist das Deutschland-Ticket rund 10 Millionen Mal verkauft worden. Das teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mit. Etwa die Hälfte der Abos wurden aus bisherigen Monatskarten umgewandelt. Von der anderen Hälfte entfallen mehr als 4 Millionen Verträge auf Nutzer, die bislang Einzelfahrscheine gekauft hatten. Etwa 700.000 Abos wurden von Menschen abgeschlossen, die den öffentlichen Nahverkehr vorher kaum genutzt haben. Ein Jahr nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen hat die Untersuchungsbehörde einen Zwischenbericht vorgelegt. Er nennt als Hauptursache beschädigte Betonschwellen. Am 3. Juni 2022 war ein Regionalzug entgleist. Dabei kamen 5 Menschen ums Leben und 78 wurden verletzt. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, vorsorglich rund 480.000 Betonschwellen auszutauschen, vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Einbruch der Aktienmärkte 2022 hat auch die Vermögen der Reichen getroffen. Laut World Wealth Report hat sich die Zahl der Millionäre verringert, erstmals seit 10 Jahren. Insgesamt ist die Anzahl der 22 Millionen Millionäre weltweit um 3,3% gesunken. Ihr Vermögen schrumpfte um 3 Billionen Dollar auf insgesamt 83 Billionen. Mehr dazu von Anja Kohl.
Millionäre haben im Zuge der Turbulenzen weltweit ihr Geld umgeschichtet, raus aus Aktien zugunsten von Bargeld, um ihr Vermögen vor Verlusten zu sichern. Unterm Strich erlitten sie dennoch Vermögensverluste. Deutsche Millionäre konnten im Vergleich ihre Verluste begrenzen. An der Rangliste der Millionäre hat sich dennoch nichts Grundsätzliches geändert. Angeführt wird sie von den USA, wo es 2022 knapp 7 Millionen Millionäre gab, gefolgt von Japan mit 3,6 Millionen. Deutschland kommt mit 1,6 Millionen Millionären auf Rang 3, dicht gefolgt von China, wo die Zahl der Millionäre schnell steigt, weil die Wirtschaft wächst und ein Milliardenvolk nach Aufschwung und Wohlstand strebt. Das Vermögen der Reichen auf der Welt könnte jedoch schon dieses Jahr wieder steigen, da sich die Aktienmärkte erholen.
Die Zukunft des Autoverkehrs spielt nicht nur in reichen Industrienationen wie Deutschland eine Rolle. Auch auf den Philippinen, jenem Inselreich, das dem Klimawandel ganz besonders schutzlos ausgeliefert ist, wird um den Weiterbetrieb des Verbrennermotors gerungen. Und zwar vor allem wegen dieser schrillen Gefährte, den bunten Jeepneys, den mobilen Wahrzeichen auf den Straßen der Metropole Manila, die lustig aussehen, aber auch laut sind und stinken. Doch an den klapprigen Kleinbussen hängen nun mal das Herz und die Existenz Tausender. Über die geliebten Klimakiller in Manila, Ulrich Mentgen.
Sie sind die Könige der Straße und Manila ein wahres Königreich. Denn allein hier kursieren mehr als 50.000 der farbenfrohen Kleinbusse. In einer Metropole fast ohne Schienen sind die Jeepneys das Verkehrsmittel Nummer 1. entstanden aus ausrangierten US-Jeeps, nachgebaut seit Jahrzehnten. Jedes Exemplar wird gepflegt, bis es auseinanderfällt. Edwin Urena fährt die rostigen Vehikel seit 25 Jahren. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Meine Familie kann davon leben. Und wenn ich unsere Geschichte und Kultur anschaue, dann gehört der Jeepney einfach dazu. Der rührende Retro-Diesel macht jede Fahrt zum Spektakel. Und zum Umweltdesaster. Im Verkehrssektor der Philippinen sind die Jeepneys der größte Verursacher von klimaschädlichem CO2 und Feinstaub. Die Mobilität von Millionen hängt ab von privat betriebenen Oldtimern. Die Behörden wollen das ändern. Wir werden das ganze System, wie der Nahverkehr organisiert ist, modernisieren. Dabei geht es auch um Aspekte wie zum Beispiel den Umweltschutz. Erste Nachfolgemodelle fahren schon. Importe aus Japan und China mit modernen Motoren. Sie wären das Ende der Nostalgie. Auch die Jeepneys könnte man umbauen. Nachhaltigkeit nach Art der Philippinen. Das Traditionsgefährt fit machen, damit es den Richtlinien der Behörden künftig genügt. Auch ein Elektromotor hätte in der wuchtigen Front Platz. Der hier hat sogar eine Klimaanlage, Navigationsgerät, Internet und Solarzellen auf dem Dach. Aber er ist leider sehr teuer. 2,6 Millionen Pesos. Umgerechnet mehr als 40.000 Euro. Das rußende Original gibt es dagegen schon für ein Viertel des Preises. Die Behörden wollen die Jeepney-Besitzer mit Krediten zum Umsteigen auf neuere Modelle bewegen. Doch die sträuben sich, wollen sich nicht verschulden. Die Tageseinnahmen liegen bei gerade einmal 10 Euro. Wie da noch einen Kredit abbezahlen? Du musst schon den Parkplatz bezahlen und andere Nebenkosten. Wo soll das ganze Geld herkommen? Wenn sie uns zwingen, dann werden am Ende die Fahrpreise in die Höhe schießen. Bis Ende des Jahres hat die Regierung den Fahrern noch Zeit gegeben. Doch so ein Jeepney, der läuft und läuft und läuft.
Uns bleibt noch der Blick aufs Wetter, Donald Becker. Wie wird's?
Tja, und unser Hoch, das bleibt und bleibt und bleibt und will nicht weg. Normalerweise, verehrte Damen und Herren, Sie kennen das ja, kommt unser Wetter vom Atlantik. Immer wieder ziehen Tiefdruckgebiete durch und sorgen für Wechselhaftigkeit. Und jetzt ist unser Hoch da namens Viola. Und das liegt hier wirklich wie festgenagelt über dem Nordatlantik und lässt die atlantischen Tiefausläufer einfach nicht zu uns durchkommen. Es lenkt die Tiefs ganz im Norden dann weit an uns vorbei. Nur in Skandinavien ist es zu kalt. Da gab es heute 5 bis 10 Grad Höchsttemperatur. Nur Sie sehen dort grün eingefärbt. Die Zone dagegen auf Island bis zu 22 Grad. Das war genauso warm wie auf den Azoren. Wenn wir jetzt den Film mal starten, dann sehen wir, dass dieses Hoch sich sogar hier noch ein bisschen in Richtung Osten ausweitet. Die kühlere Luft kommt mal ansatzweise hier im äußersten Nordosten von Deutschland an, wird dann aber abgedrängt. Und im Prinzip ändert sich wirklich in den nächsten Tagen nicht viel. Diese Hochdruckzone bleibt bis nach Osteuropa. Über dem Mittelmeer gibt es nicht gut definierte Tiefdruckgebiete. Das heißt, da ist die Luft labil geschichtet. Das bedeutet, in der Höhe ist es kalt. Von unten her wird es jetzt schon sehr warm über dem Kontinent. Natürlich über Spanien, über der Apenninhalbinsel. Auch dort gibt es sommerliche Temperaturen. Die Luft kann gut aufsteigen. Und deswegen gibt es dort weiterhin zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Also dort ist es zu nass. Bei uns wird es jetzt weiterhin trocken in der Zukunft. Bis hinein in die nächste Woche zumindest weitergehen. Heute Nacht gibt es ein paar hochnebelartige Wolken im Nordwesten, später auch von der Ostsee her hier die dichteren Wolken, die langsam in Richtung Südwesten vorankommen. Dort sind mal ein paar Tröpfchen möglich, viel wird es nicht sein. Und am Alpenrand, da kann es dann am Nachmittag auch wieder zumindest Richtung Allgäu ein ganz vereinzeltes Gewitter mal geben. Am sonnigsten wird es aber weiterhin in der Südhälfte. Die Temperaturen. Morgen früh recht kalt in der Mitte in den Hochtälern, zum Teil sogar unter 5 Grad, meist einstellig. Nur im Südwesten und Westen deutlich milder. Und die höchsten Temperaturen gibt es morgen dann auch am Oberrhein. Dort sind bis zu 28 Grad möglich, auch Richtung Niederbayern, also in der Südhälfte am wärmsten. Richtung Norden bei Seewind teilweise nur 16 bis 17 Grad. Und jetzt schauen wir auf die Aussichten. Und da wird es doch für die meisten sonnig weitergehen und auch sommerlich warm. 25 bis 29 Grad in der Südhälfte, am Alpenrand vereinzelt. Gewitter, für die meisten, wie gesagt, sonnig. Erst am Sonntag über der Nordsee wahrscheinlich wieder Hochnebelfelder.
Wie schön das Wochenende. Danke, Donald. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit Satire und Dieter Nuhr und danach Reschke Fernsehen. Wir sind morgen wieder da. Bis dann.
Schönen Abend.
Wiedersehen.